Ich darf uns mit Ihnen in dieser Predigt unter dem Titel «Glaube, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt». Merken da vielleicht auch den direkten Anschluss an die einleitenden Gedanken von Adi. Wir haben letzten Sonntag unsere Sommerserie abgeschlossen über die Philipperbriefe und jetzt kommt eine Phase, wo wir verschiedene Sachen werden miteinander anschauen. Da jetzt Ende August und in September hier werden ein paar spezielle Sonntage haben, die auf uns zukommen mit dem Dankesfest und mit dem Viva-Killer-Erlebnis Mitte September und zwischendurch eben so einzelne Themen. Heute das, nächsten Sonntag wird der Wilf predigen über Mission. Also gerade im Anschluss an das, was Arlette gesagt hat. Wir senden nicht Missionare, wir sind Missionare. Wird dort der Titel sein. Heute glauben, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Vielleicht denkst du jetzt im ersten Moment, das hat ja gar nichts mit dir zu tun, du bist ja da. Und du bist wahrscheinlich hierher gekommen, weil dir Gott nicht fehlt, weil dir Gott etwas sagt, weil du Gemeinschaft mit anderen Gläubigen irgendwie hast wollen suchen. Darum bist du ja vielleicht da heute Morgen. Also dir fehlt er nicht. Aber, und das finde ich etwas ganz Krasses und etwas ganz Tragisches, es gibt ganz viele Menschen um uns herum, wo Gott fehlt. Und die grosse Tragik ist, dass diesen Menschen nichts zu fehlen scheint. Und vielleicht noch die grössere Tragik ist, dass das uns Christen, dich und mich, vielleicht gar nicht so berührt. Wir kommen aus Jahrzehnten raus, wo wir vielleicht gerade im Evangelikalen unterwegs waren, als Kirche da und dort manchmal überbordet hat, manchmal sehr krass, vielleicht sogar sehr gesetzlich unterwegs war und den Menschen einfach so unter die Nase gerieben hat, du kommst in die Hölle. Wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle. Mit sehr viel Druck, mit sehr viel Gewalt, mit sehr viel Angstmacherei unterwegs war. Und da ist der Pendel vielleicht auf der einen Seite ausgeschlagen. Irgendwann hat man gemerkt, das ist vielleicht nicht die beste Evangelisationsstrategie und man hat das angefangen zu ändern. Heute schwingt der Pendel vielleicht auf die andere Seite über, dass wir gar nicht mehr so fähig sind, mit Menschen darüber zu reden. Was passiert, wenn du ohne den Gott stirbst? Es fehlt uns das Wort oder es fehlt uns Dramatik oder es fehlt uns die emotionale Beteiligung. Es ist halt einfach irgendwie so. Natürlich, es ist traurig oder so, aber es bewegt uns nicht in der Tiefe. Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt, gibt es ein Buch mit dem gleichnamigen Titel. Ich werde heute Morgen zweimal den Schriftsteller von diesem Buch auch zitieren und steige gerade mit der These von ihm ein. Wenn er sagt, für die meisten und immer mehr Menschen in der heutigen Zeit ist Religion an sich unwichtig. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, herzuschauen, was bewegt sich in der christlichen Landschaft, was läuft da gerade ab, ist mit vielen Menschen im Gespräch, ist am Herzuschauen, am Forschungen vergleichen, selber Forschungen machen. Und er kommt zum Schluss, für die meisten und immer mehr Menschen ist Religion an sich unwichtig. Und vielleicht denkst du jetzt, oder vielleicht bist du ähnlich christlich sozialisiert worden wie ich und hast in deinen Gedanken oder in deinem Mindset überlegt, ja, ich weiß, früher oder später kommt jeder Mensch an den Punkt, wo er nach Gott fragt. Weißt du, die philosophischen Fragen von woher komme ich, wer bin ich überhaupt und wohin gehe ich, die kommen doch irgendwann im Leben und dann können wir Christen einfach die Antworten geben. So ganz, wie es vielleicht schon der Salomo gesagt hat im Prediger 3, Vers 11, in das Herz des Menschen hat er, Gott, den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Also da ist doch in uns allen drin. Die Frage kommt doch früher oder später. Wir müssen nur warten. Offensichtlich ist es in der heutigen Phase in der Schweiz, in Europa, gerade das eher nicht der Fall. Nochmal, der Lohfeld. Aktuelle empirische Forschungen zeigen, dass bei vielen nicht nur kein Gottestranszendenz- oder Spiritualitätsbedürfnis vorhanden ist, es ist auch zunehmend fraglich, ob wirklich jeder Mensch in seinem Leben nach einem umfassenden Sinn sucht. Da ist nichts mehr rum, nach geistlichem Leben, nach Transzendentem, nach etwas Göttlichem, nach dem, was eben gerade die griechischen Philosophen über Jahrhunderte schon gewälzt haben. Natürlich auch mehr oder weniger, wie wir es gehört haben. Aber in der jetzigen Phase in unserer Kultur und Gesellschaft ist wenig bis nichts mehr von dem vorhanden. Und die Entwicklung, die hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend gezeigt. Und zwar, dass quer durch alle Denominationen durch, die Kirche einen kontinuierlichen Relevanzverlust erlitten hat. Quer durch. Es ist jetzt nicht nur so, dass das die katholische Kirche betrifft, wegen ihrem Missbrauchsskandal oder die reformierte Kirche, wegen ihrem Unterwegssein oder die ein oder andere freikirchliche Verband rund um den Globus herum, sondern querbeet im europäischen Kontext. Zum Teil sogar auch im amerikanischen Kontext. Wir können von der westlichen Welt reden. Die Corona-Zeit hat uns etwas aufgezeigt, dass gerade die europäischen Staaten Kirche nicht mehr oder nicht oder nicht mehr als systemrelevant anschauen. Das ist eine enge Minderheit geworden. In unserer Welt, in unserem Land, wo nichts mehr bewirkt und bewegt hat, aus Sicht von vielen Menschen. Erhebungen zeigen, dass selbst dort, wo Kirchen einen super Job machen, sich die Entkirchlichung und die Säkularisierung in der Gesellschaft nicht stoppen lässt. Natürlich gibt es viele Kirchen, viele Bewegungen, die eine geniale Arbeit leisten und wo Menschen zum Glauben kommen. Halleluja. Aber der gesellschaftliche Shift, der hier am Werk ist, der hat sich durch das, auch durch das, in der näheren Vergangenheit nicht stoppen lassen. Glauben ist lediglich noch eine Option. Und zwar dann eben nicht einmal die leichteste, weil sie bringt ja einiges mit sich. Jesus sagt es ja schon ganz deutlich, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, gell? Der soll alles da und liegen lassen und ihm nachfolgen und. Und es ist auch nicht die naheliegendste Lösung und Option für viele Menschen. Es war der Philosoph der Thomas Halleck, der gesagt hat, Menschen haben heute nicht mehr einmal die Frage nach dem, was der Glaube dann eben beantworten würde. Sie haben nicht mehr einmal Fragen. Da bringt es ja nichts, wenn wir mit Antworten kommen auf Fragen, die gar nicht gestellt werden. Weil bei vielen eben das religiöse Bedürfnis komplett fehlt. Und aus dem heraus kommt unser Schreiber von diesem Buch eben zum Schluss, immer mehr Menschen scheinen gut durchs Leben zu kommen. Nicht nur ohne für sie passende Antwort auf die Frage nach Gott gefunden zu haben, sie stellen nicht mehr einmal die Frage und es fehlt ihnen nichts. Sie haben nicht das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt. Ihr Leben ist voll mit anderem, voll gefüllt mit diversem. Wir hatten letztes Jahr eine Predigtserie über Götzendienst, voll gefüllt mit Götzen. Aber nicht in Sicht von Religion oder von ich verehre das oder so, sondern einfach gefüllt, es fehlt ihnen nichts. Und jetzt könnten wir sagen, ja, gell, das war früher schon so gewesen. Wir Menschen verfallen ja manchmal dann in diesen Modus. Das haben wir jetzt auch gemerkt, nach dieser krassen Trockenheitsphase, die wir erlebt haben, den Sommer, dass es dann Menschen gibt, die sagen, ja, weißt du, das hat es früher noch gegeben. Gell, 2003 war auch so trocken gewesen. Und da in den 50er Jahren war der Rhein auch schon mal praktisch trocken gewesen. Und so, der Modus, gell, den hat es früher noch schon mal gegeben, um dann zu sagen, ja, weißt du, das ist nicht so schlimm. Und ja, an gewissen Punkten hilft es ja auch, wenn wir her schauen und merken, ja, das hat es früher noch auch schon gegeben. Und wir wären dann nicht die Ersten, die das sagen. Wiederum der Salomo im Buch Prediger, der gesagt hat, was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Und was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und ja, wir finden durchaus auch in der Bibel Ansätze von diesen Entwicklungen, die ich jetzt in der Kürze versucht habe aufzuzeigen. Wenn man den Psalmist, den Asaf im Psalm 73 hört, dann geht es ihm recht ähnlich, wenn er sagt, ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Sie tun, als kämen ihre Worte direkt vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Sollte es denn völlig umsonst gewesen sein, dass ich an Gott glaube? Mir ein reines Gewissen bewahre und mir nichts zu Schanden kommen lasse. Schon zu seiner Zeit hat es offensichtlich eine ganze Schwette von Menschen um ihn herum gehabt, wo Gott kein Thema war, wo Gott nicht gefehlt hat, wo sich selber vielleicht als Gott gesehen, ihre Worte kommen direkt vom Himmel. Und ihn hat das zutiefst bewegt. Er ist sogar unsicher geworden. Wozu glaube ich überhaupt? Ich wäre beinahe gestrauchelt. Ich hätte fast meinen Glauben an den Nagel gehängt, weil ich dachte, denen geht es so gut, mir geht es so schlecht. Dabei bin ich doch im Glauben unterwegs und tue doch, was Gott sagt. Und sie, Gott, kein Thema. Der Asaf hat seine Antwort gefunden. Eine hoffnungsvolle Antwort. Eine zuversichtliche Antwort. Und ich lade dich ein, heute Nachmittag den Psalm 73 doch einmal zu lesen. Mir hat sich aus dem heraus aber dann schon die Frage gestellt, was meint denn jetzt Jesus mit der uns, wahrscheinlich vielen von uns bekannten Aussage, hey, ich bin gekommen, um den Menschen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wo ist jetzt das Erleben vom Asaf? Wo sich fragt, ob der Glaube überhaupt Sinn macht, wo ist vielleicht dies Erleben im Bezug oder im Blick auf das, was Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Natürlich könnte man mal darüber nachdenken oder darüber ein Gespräch haben, von welcher Fülle redet er denn da, wie stellen wir diese Fülle uns denn vor. Aber doch mal in der Grundsatzfrage, wie sieht denn so ein Leben in Fülle aus? Was macht die Fülle aus? Weil ganz offensichtlich ist die nicht so einfach für alle sichtbar. Sonst hätte ja auch ein bekannter Herr, der Friedrich Nietzsche, nicht müssen sagen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne sollte, sollten mir seine Jünger erlöster aussehen. Also etwas von dieser Fülle sichtbar sein. Etwas von dieser Freude, von dieser Gelassenheit, von dieser Hoffnung. Wo ist sie denn? Wenn wir heranschauen in die heutige Gesellschaft, dann sehen wir, dass der Mensch von heute sich seine Fülle selber holt. Und sehr oft eben anderweitig. Sicher nicht bei Gott, weil die Option, was ja noch ist, nicht gerade die einfachste zu sein scheint. Man könnte vielleicht sogar sagen, die Frage nach Gott wird in der Gesellschaft vorwiegend als Kirchenfrage oder Optimierungsfrage gedeutet, erlebt und beantwortet. Also eben die noch in die Kirche gehen, die beschäftigen sich noch mit Gott, die stellen sich noch Fragen mit Gott. Vielleicht auch ein paar Menschen, die in dem Optimierungswahn, will jetzt nicht gerade sagen, unterwegs sind, aber vielleicht eben noch ein bisschen mehr Liebe suchen oder vielleicht mehr Gemeinschaft oder mehr Frieden oder so, mehr im Sinn von Optimierung vom Leben, Verbesserung vom Leben. Mehr in dieser Hinsicht ist unsere Gesellschaft unterwegs. Und ich will eine Aussage machen an dieser Stelle. Ich glaube, das passiert, weil das Herz fehlt. Weil es im Herz fehlt. Verbunden mit dieser Fülle hat Jesus ja auch etwas gesagt in Bezug aufs Herz. Jesus hat nämlich gesagt, wem das Herz voll ist, der sprudelt das Maul einfach so über. Gell? Wo die Hoffnung, wo die Fülle, wo die Begeisterung da ist, dann geht es denen wie ein Petrus, dass er sagt, wir können gar nicht anders, als von dem reden, was wir da sehen und hören und erleben. Das ist so gigantisch, was da abläuft in dem Glauben an den lebendigen Gott. Was im Herz voll ist, sprudelt einfach so über. Und jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich ja recht gut sind im Problem identifizieren, im Strategien und Lösungen entwickeln, aber im Blick auf den Glauben, so schlau die Lösungen dann oftmals auch sind, bewirken die irgendwie oftmals nicht den Effekt, den wir uns erwünschen. Vielleicht, weil das Herz fehlt. Ist es nicht irgendwie paradox, ich glaube, ich habe es auf der Folie, paradox, dass wir Menschen nach Liebe suchen? Oder vielleicht könnte man sogar sagen, zwei von den grössten Schicksalsfragen von unserer Zeit ist, bin ich geliebt und bin ich liebenswert? Es fällt auf, dass es da vor allem um mich geht, um mein Ego, um meine Wirkung auf andere. He? Bin ich liebenswert und mein Erleben wird ich geliebt? Ist es nicht paradox, dass wir Menschen die Liebe im Blick auf uns selber suchen und wir im Zentrum stehen, gleichzeitig aber Gott kein Thema ist, obwohl es eben gerade der Gott ist, der gerade diese Frage eigentlich längstens für uns gelöst hat? Wenn wir in seinem Wort lesen, Gott ist die Liebe. Wie der Johannes dann weiterfährt und sagt, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott und wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Und zwei Vers später, Gottes Liebe zu uns ist dadurch sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gott ist die Liebe. Und das, wo wir selbst weit ab von allem religiösen Denken suchen als Menschen, ist die Liebe. Und die Liebe ist bei Gott und sie kommt von Gott und sie wäre in Fülle vorhanden. Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ist das etwas von dieser Fülle? Ich bin gekommen, ihnen das Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Jetzt habe ich eine Frage. Ich glaube, letzte Woche ist die Statistik rausgekommen. Das Bundesamt für Statistik hat Daten veröffentlicht, die aufzeigen, dass im Jahr 2025 in der Schweiz eine historische Verschiebung gab. Hat das jemand mitbekommen? Eine historische Verschiebung in die Richtung, dass es das erste Mal seit Erhebung von diesen Zahlen der Fall ist, dass wir in der Schweiz mehr Menschen haben, die 65 und älter sind, als Menschen, die 20 und drunter sind. Wir werden älter. Das ist jetzt nichts Neues. Und ich kann euch schon vorwarnen, wir werden Ende September noch einen Gottesdienst haben, wo wir uns vertieft darüber Gedanken machen. Heute bewegt mich vor allem die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Menschen da, sagen Sie mal, da, wenn ich im Mittelalter und mit all diesen Menschen im höher und älter werdenden Alter, im Blick auf die Frage von heute Morgen, in all diesen Generationen, von mir und drüber oder vielleicht noch ein bisschen jünger und drüber, wo offensichtlich der Gott so irrelevant geworden ist. Was leben wir, was leben du und ich für einen Glauben, dass für all die Menschen um uns herum der Gott so irrelevant geworden ist? Wenn wir die Bibel aufschlagen, sehen wir, wie Jesus gerade diese Generationen sehr stark herausgefordert hat. Ob im persönlichen Gespräch, im Unterwegssein mit einzelnen Menschen oder in der Begegnung gerade mit den Angesehenen, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern oder in der Unterrichtung von seinen Jüngern und Nachfolgern. Er hat sie alle zur Umkehr und zur Buße aufgerufen, zur Nachfolge von Herzen, mit dem Fokus auf Glauben an Gott. Und gleichzeitig hat er auch einen Fokus auf die Jüngeren gelegt. Auf Kind. Wenn er das bekannte Wort sagt, Jesus rief die Kinder zu sich und sagte zu seinen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich versichere euch, wer nicht wie ein Kind glaubt, wird nicht ins Reich Gottes kommen. Bei aller Ernsthaftigkeit und bei allem Aufruf zur Umkehr an den mittelalterlichen und älteren Generationen schaut er auch Herren auf Kinder und sagt, lasst sie zu mir glauben wie sie. In dieser Kindlichkeit, in dieser Einfachheit, in diesem tiefen Vertrauen. Und jetzt kommen wir 2000 Jahre führen und stellen fest, die heutige Forschung stellt fest, wer in jungen Jahren die Relevanz des Glaubens für das eigene Leben nicht erfährt, wird sie aller empirischer Voraussagekraft nach später auch nicht erleben. Empirischer Voraussagekraft, es geht da um das Beobachten vom Mensch, von der menschlichen Entwicklung, von dem, was wahrnehmbar ist. Wer in jungen Jahren nicht mit dem Glauben in Berührung kommt, nicht das Gewicht vom Glauben erlebt, nicht da irgendwie einen Berührungspunkt hat, wird menschlich betrachtet aller Voraussagekraft her auch später das nicht erleben. Jetzt können wir sagen, die Juden, zur Zeit von Jesus, gell, die haben ja einen Gottesbezug gehabt. Das Thema Glaube ist für sie durchaus ein Thema gewesen, Verständlichkeit, Zugänglichkeit auch zu dem Gott. Jesus hat sie lediglich aufgerufen zur Umkehr, zur direkten Nachfolge von dem Gott, wo sie eigentlich schon kennt haben. Wo sie einfach in einer gesetzlichen Art und Weise verbaut und irgendwie verstockt haben, die ganze Geschichte. Und Jesus ruft sie auf zu einem lebendigen Glauben mit dem lebendigen Gott. Bei den Heiden oder bei den Ungläubigen haben die Apostel und allen voran Paulus dann schon etwas anderes angetroffen auf seinen Missionsreisen, ganz andere Voraussetzungen gehabt. Und trotzdem ist auch in solchen Völkern irgendein religiöses Verständnis vorhanden gewesen. Irgendwelche Götter sind da gewesen. Irgendwelche Anknüpfungspunkte hat es gegeben. Und heute? In unseren Kulturen, wo Menschen sind, ohne Gottesbezug, ohne religiöses Verständnis, ohne den Gedanken, dass sie da irgendetwas brauchen sollten. Das Einzige, was sie vielleicht noch haben, ist ein schlechtes Bild von der Kirche, von der Institution, wegen eben diesen Missbrauchsgeschichten und Zeug und Sachen. Was heisst das für uns? Wenn ich den Bogen nochmal schnaufe, zu dem Kindlichen von vorher. Wichtig oder umso wichtiger, würde ich an dieser Stelle sagen, scheint es mir zu sein, um die Möglichkeit von einem Turnaround überhaupt irgendwie herzubringen, was uns Menschen betrifft. Nicht geistlich, nicht Kraft vom Geist, sondern was uns Menschen betrifft, ist, dass wir Menschen bereits in jungen Jahren mit dem Gott in Kontakt bringen. Nicht indem wir sie manipulieren, nicht indem wir sie unter Druck setzen, nicht mit Macht und Zwang, sondern indem wir als Christen vorbildhaft, vorbildlich vorangehen. Als Ältere, Väter und Mütter, als Grossältere, als geistliche Väter und Mütter, wir als Kirche. Ein lebendiger Glauben lebt, der ansteckend ist, der prägt ist von dieser Fülle, wo Jesus schon davon redet, wo voll ist von dem Übersprudeln, weil wir selber gefüllt sind von seiner Herrlichkeit. Weil wir die Dramatik der Situation erkennen und weil wir uns wesentliche Gedanken machen, was das bedeutet. Und die Zeichen der Zeit erkennen und im Sinne Gottes nützen, nicht ausnützen und nicht eine Mogelpackung verkaufen, sondern heranschauen, was die Realitäten sind und dort ganz bewusst drin wirken. Glauben, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Ich möchte schliessen mit 3 Erkenntnissen. Und auf jede Erkenntnis folgt eine Frage. Und auf jede Frage folgt eine Ermutigung. Die erste Erkenntnis, der grösste Hebel, haben wir bei uns selber. Es fängt beim Glauben in unserem Leben an, in meinem und deinem. Wir können die gesellschaftlichen Shifts, die können wir nicht einfach aufhalten oder verändern oder irgendetwas machen. Keinen Knopf drücken, keinen Hebel ziehen. Aber wir können bei uns ansetzen. Es fängt mit dem Glauben an, in meinem und deinem Leben. Und aus dieser Erkenntnis, aus der Frage, ja, wie steht es denn um meinen Glauben? Ist der einfach eine Option? Ein Teil von meinem Leben? Kommt der irgendwo vor? Ist eine Tradition? Habe ich ihn halt immer schon gehabt, weil ich ihn von meinen Eltern mitgenommen habe? Wie steht es denn um meinen Glauben? Und ich lade uns alle ein, Epheser 3 zu beten. Verse 14 bis 21. Wenn du Psalm 73 fertig hast, blätter ich heute Nachmittag hinter Epheser 3 und bete ich den. Wir werden dann heute zum Abschluss vom Gottesdienst auch miteinander beten. Die zweite Erkenntnis. Menschen ohne Gott in unserem Umfeld scheint es nichts zu fehlen. Oder? Das ist die Erkenntnis, das ist die Feststellung, die er und andere ja auch herausgearbeitet haben, wenn sie die Kultur von heute uns Menschen anschauen. Und wenn das die Realität ist, stellt das mir und dir die Frage, ja, wie können wir sie denn trotzdem zu Jüngerinnen und Jüngern machen? Weil der Auftrag von Jesus ist immer noch der gleiche. Seine Not, sein Anliegen, dass kein Mensch verloren gehen und alle sollen gerettet werden, ist immer noch der gleiche. Seine Botschaft, dass Vergebung und Versöhnung im Namen Gottes Heil, Hoffnung und Zuversicht bringt, ist immer noch das Gleiche. Und darum die Frage, wie können wir unter diesen Voraussetzungen, dass den Menschen, der Gott gar nicht fehlt, gleich uns aufmachen und sie zu Jüngerinnen und Jüngern machen. Das wird ja auch eins der Themen sein, wenn wir nächstes Jahr die Konferenz haben, Kirche für andere. Wie Gott das? Was bedeutet das? Wie können wir da mit ihnen und ihr wirken? Wie können wir Menschen in der heutigen Zeit zu Jüngerinnen und Jüngern machen? Und meine Ermutigung ist bis Salz und Licht. Matthäus 5, 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das Geniale ist, Salz und Licht haben keine Macht. Aber sie haben eine Wirkung. Und bei dieser Frage, wie machen wir Jüngerinnen und Jünger, geht es nicht um eine Machtfrage. Wie machen wir das? Es geht um Wirkung. Bis Salz und bis Licht. Im Zusammenhang mit dem von oben, wie steht es denn um den Glauben? Und als drittes und letztes, da habe ich zum Schluss noch gesagt, Gottes Beziehung für Kind und Teenie ist wichtig. Es gibt das sogenannte 4-14-Fenster, wo aufzeigt, und das ist jetzt gar nicht die allererste religiöse Geschichte, sondern wo aufzeigt, dass Menschen im Alter von 4 bis 14 sehr empfänglich sind für alles. Das merkt man ja auch in der Erziehung. Und jetzt Achtung, es geht nicht um Manipulation und es geht nicht um Zwang. Es geht ums Heranschauen und das Bewusstsein, dass in dieser Phase des Lebens sehr viel passiert. Warum sollen wir als überzeugte Gläubige nicht auch in dieser Phase ganz bewusst investieren? Indem dass wir im vorbildlichen Glauben leben und vorleben. Und darum die Frage, was bedeutet das für Familie und Kirche? Für unser Unterwegssein, im Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen und junge Erwachsene. Und meine Ermutigung, bis Vorbild. Bis Mentor oder Mentorin. Bis Dienerin oder Diener. Ganz bewusst. Und wenn wir im Herbst Leute suchen fürs Spielparadies, dann ist das der Link, dass du einsteigst und sagst, ja, da bin ich, da und dabei. Und wenn wir in anderen Bereichen Not haben, Halleluja, bis Vorbild, bis Mentorin, bis Dienerin und Diener. Und wir müssen ja gar nicht nur notgesteuert sein, sondern lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und frag ihn, wo er dich einsetzt und wann er mit dir vorhat. Weil Glaube nicht nur eine Option ist, sondern unser Leben. Jetzt und da auf dieser Welt und in Ewigkeit. Amen.